Ja, zur Predigt möchte ich noch den Text lesen aus Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 ab Vers 7 bis Vers 12. Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß am offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergemach gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte ihnen das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung.
Meine teuren und geliebten Glaubensgeschwister, liebe Freunde, wir grüßen uns ganz herzlich und wünschen uns alle einen frohen, gesegneten Sonntag. Ja, ein kleines, wichtiges Wort mit 3 Buchstaben. Eigentlich, wir haben das Lied ja gesungen, müssten wir wissen, um was es heute und am Mittwoch geht. Und zwar BIS, BIS. Darüber wollen wir 2 Betrachtungen haben. Heute soll es uns sehr erbaulich ausgelegt werden und am Mittwoch prophetisch. Kleine Wörter sind oft in unserer Bibel große Kostbarkeiten und sie führen uns in tiefe Geheimnisse Gottes hinein. Dieses kleine Wörtlein BIS ist mir schon jahrelang ein verborgener Schatz. Es ist eine regelrechte Fundgrube geworden. Damit könnte man eigentlich eine ganze Bibelkonferenz ausfüllen. So tiefgreifend, so schwerwiegend sind die Aussagen, wenn sie mit einem BIS zusammengebunden sind. Das Wort BIS ist wie ein Wegweiser oder eine Straßensperre oder auch ein Wendepunkt. Mit diesen 3 Buchstaben werden Entwicklungen, Stationen und Zustände eingegrenzt und abgeschlossen, aber auch Ungeahntes in Aussicht gestellt. Wir sollten beim Bibellesen viel mehr mit Buntstiften arbeiten. Und in diesem Fall verdient dieses kleine Wörtlein BIS eine durch und durch rote Färbung. Allein im Alten Testament gibt es 1500 und im Neuen Testament 150 vorkommen. Ganz, ganz wenige Stellen wollen wir herausgreifen, sonst würde es uns gehen wie dem Apostel Paulus. Das Wörtlein fehlte heute Morgen. Der predigte nämlich bis Mitternacht. Dabei war ja ein Knabe eingeschlafen und aus dem Fenster gestürzt. Und die Versammlung, die war natürlich schockiert. Paulus sagt, was regt ihr euch denn auf? Macht doch keinen solchen Lärm, nachdem der Junge wieder lebendig zurückgerufen wurde. Gingen sie nach Hause. Nein. Dann machten sie freudig weiter. Indem sie miteinander sprachen und das Brot brachen, bis der neue Tag anbrach. Nein, so lange wollen wir heute nicht machen. Aber die Leute damals, die nahmen sich Zeit, wirklich Zeit, und sie hatten Leidenschaft. Ich erlebe ja Versammlungen, da ist man kaum hinten angekommen, da stürzen die Leute schon zur Tür raus, als würden sie irgendetwas Dringendes erledigen wollen. Die hatten Zeit zum Hinhören. So. Das erste Vorkommen von dem Biss, was ich entdeckte, das steht in 1. Mose 3,19. Wisst ihr alle, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückgekehrt zur Erde, wovon du genommen bist. Das ist gar nicht traurig, dieses Biss. Für mich ist das ein segensreiches Biss, denn die Mühsal unserer Tage ist begrenzt und sie ist abgekürzt worden. Zuerst auf 900 Jahre und später dann auf 100. Von Jakob lesen wir, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 gewesen. Sie waren böse. Und reichen überhaupt nicht an die Länge meiner Feder heran. Später berichtet Mose, die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70. Und wenn in Kraft, 80. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen davon, bis, Einschnitt, bis wir wieder zurückkehren zur Erde, wovon wir genommen sind. Stellen wir uns doch das einmal vor. Wir wären ewig in diesem Zustand eingesperrt, im Schweiße deines Angesichtes. Das wäre nicht auszudenken. Für mich ist ja dieses erste Biss eine große Frohbotschaft, denn die Plagerei um unsere irdischen Existenz und unseres Lebensunterhaltes zu bestreiten, hat ein Ende und ist begrenzt. Dazu kommt gleich noch eine Verheißung hinzu, in Jesaja 46, wir sind nämlich auf diesem Weg hin, da sind wir nicht allein. Da sagt der Prophet, denn ich will euch tragen. Wie lange will er uns tragen? Bis er satt hat. Nein, steht nicht da. Ein kleines Biss. Bis zum Alter. Bis ihr alt und schwarz werdet. Nein, das steht nicht hier. Das steht hier nicht. Bis ihr alt und grau seid geworden. Bruns übersetzt, ich bin bis ins Alter hinein der Gleiche, derselbe. Ich will es tun. Da besuchte mich nach vielen Jahren ein langjähriger Freund. 32 Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Ihr kennt ihn alle. Karl Schäfer. Ja, Er war erstaunt und sagte zu mir, du bist ja auch schon ganz angeschimmelt. Was soll das, liebe Geschwister? Wir werden älter. Wir werden älter. Nein, wir sind inzwischen alt geworden. Wissen aber, dass wir von Gott getragen werden bis zum Ziel. Bis hierher, das haben wir ja gesungen. Bis hierher hat uns Gott gebracht. Durch seine große Güte bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüt. Bis hierher hat er mich geleitet. Bis hierher hat er mich erfreut. Bis hierher mir geholfen. Dieses Lied entstammt aus 1. Samuel 7,12. Und weil er es bis hierher, bis heute und jetzt getan hat, wird er uns, seine Gemeinde, nicht nur uns und seine Gemeinde, was haben wir gebetet? Für Israel und dann für die gesamte Schöpfung bis zum Ziel seiner Bestimmung, wird er hindurchtragen. Manchmal vergleiche ich den alten Menschen mit einem verfallenen Haus. Die Fenster, die sind oft kaputt. Da hilft auch keine Brille, manchmal muss man sie putzen. Die Türen, die hängen offen drin, das Dach ist undicht. Im Ganzen gesehen ist das eine sehr zerfallene Hütte. Man hat den Eindruck, dass jeden Moment das Ding zusammenbrechen kann. Hinten in der Wirbelsäule verschraubt, vorn mein Brustkorb mit Draht umwickelt, dass das fest wird. Viele von euch tragen ja eine Menge Ersatzteile mit sich herum. Keiner von uns würde in einer solchen baufälligen Hütte wohnen wollen. Wir haben schon längst ausgezogen. Wir würden alle die Flucht ergreifen. Aber unser Gott, nein, der schämt sich nicht, in einer solch zerfallenen Hütte seiner Heiligen zu wohnen. Und oft ist ja es eine Behausung, liebe Geschwister, wo man manchmal wegsehen, wegschauen möchte. Aber gerade dort bleibt Christus, der Sohn des Allerhöchsten, der Schöpfer des Weltalls, wohnen, bis das Zelt zusammengebrochen ist. Und dann, was macht er dann? Dann trägt er sein Kind zum Ziel. Er trägt es an das andere Ufer, wo er für einen jeden eine unaussprechliche, eine herrliche neue Behausung, ein Wohnhaus bereitet hat. Liebe Geschwister, vergessen wir ja nicht den Text aus 2. Korinther 5,1 in unser Bewusstsein, in unser Gedächtnis hineinzusprechen. Was steht denn dort? Denn sollte und wenn unser irdisches Haus, unser Zeltwohnung zerfällt und zusammenbricht oder wie neulich in einem Flugzeugcrash die Leiber tausendfältig zerrissen werden, dann, haben wir das unterschrieben? Dann bekommen wir, nein, dann haben wir existenziell eine Behausung, ein Wohnhaus, ein Zuhause in den Himmel, nicht auf dieser Erde. Nicht mit Händen gemacht. Und dass es ewig bleibt. Wie wollen wir hindurchkommen, liebe Schwester? Die junge Generation, die wird ein Lächeln haben, weil sie davon noch nichts spürt, aber in 50 Jahren seid ihr alle soweit. Es könnte ja sein, dass Christus seine Leute zur Entrückung ruft und sie gerade sonntags in der Versammlung sitzen. Was würde da für ein fürchterliches Gepolter losgehen, wenn da alle künstlichen Gelenke und Ersatzteile, die auch Kinder Gottes oft tragen, auf den Boden fallen würden? Denn diese werden droben nicht gebraucht. Verstehen wir? Das wäre noch schöner. In der neuen Leiblichkeit. Nein. Denn diese Dinge sind in dem Himmel völlig ungeeignet. Wir werden nicht als lichtvolle Geister oben im Himmel herumflattern, sondern eine Leiblichkeit haben und darin verwandelt werden, die dem verklärten und verherrlichten Christus völlig gleich sein wird. Können wir das mit in unser Leben hineinnehmen? Auch junge Generationen, wo es noch nicht so weit ist. Aber wer hat sein Leben schon in der Hand? Es fahren draußen so viele Fahrzeuge vorbei, die uns auch treffen können. Das ist doch gar nicht, oder das ist doch eigentlich nicht die Art eines großen Künstlers und Bauherrn, dass er sein Werk nach außen gesehen so entstellt und so fallen hinterlässt. Aber unser Gott kann sich das leisten, weil er aus dem Tode wieder ins Leben zurückführen kann. Ich hätte mir gewünscht, bei der Trauerfeier, wenn war das gestern oder vorgestern, im Kölner Dom, dass man viel mehr den Leuten diese Hoffnung gegeben hätte, weil nur der eine aus dem Tode wieder zurückrufen kann. Da bekam ich einen Brief von einer lieben Frau. Sie war früher Sekretärin, bekam einen Schlaganfall und konnte nur noch die linke Hand bewegen. Und damit schrieb sie mir einen Brief. Links. Ich habe sie oft besucht. Ja, und dann so ein Wägelchen, wir wissen ja, wie das zugeht, dann hutschte sie in ihrer Wohnung umher. Und in diesem Brief schrieb sie: Höre mir einige Vorträge auf Band ab. Es ist eine kräftige Nahrung für mich. Bin seit anderthalb Jahren rechtzeitig gelähmt. Mein rechter Arm schmerzt, hängt kraftlos runter und mit dem Bein ist es auch nicht besser, so dass ich mich nur schwerfällig fortbewegen kann. Ich bitte Gott darum, dass ich mich nicht entmutigen lasse, würde mir den Ast abschneiden, auf dem ich sitze und der mich trägt. Andere Zuflucht habe ich keine. Wenn es doch mal schwer wird, was leider auch vorkommt. Und deshalb lese ich euch das vor. Jetzt kommt ein Satz, den sollten wir mal ganz sehr merken. Da schreibt sie: Wenn das also mal ganz eng wird, dann muss ich meine Seele zur Raison rufen. Raison zur Einsicht, zur Vernunft bringen. Weshalb denn? Weil meine Seele oft nur im Sichtbaren lebt und an die Erde gebunden ist. Und wenn dann nichts mehr geht, dann versucht die Seele, auch das, was uns aus der Wurzel Stands Festigkeit bedeutet, hinunterzuziehen. Was sagt sie? Da muss ich meine Seele zur Raison rufen. Ich wünsche mir das. Im Alltag, wenn die Seele Tumult macht, im Widerspruch sich stellt, geh doch nicht an, was mein Gott und Vater mit mir macht und anstellt. Ich hätte bald gesagt, halt das Maul, schweig. In diesem Stück sollte das Wort, was uns gegeben ist, über die persönliche Situation zu stehen lernen. Für mich sind Brüder und Schwestern, die über 70 sind und in den Versammlungen kommen, ein ganz großes Wunder der Gnade Gottes. Natürlich freuen wir uns auch, wenn junge Leute hier versammelt sind. Leute, die von dem Christus erfasst wurden. Aber im Alter zeigt sich schonungslos. Und besonders, wie und wem wir in den vergangenen Jahrzehnten gelebt haben und mit welch einer Leidenschaft die Gemeinschaft und das Wort der Wahrheit festgehalten wurde. Täuschen wir uns nicht. Im Alter lebt man nicht mehr, sondern da wird man gelebt. Das ist eine Illusion von den jungen Leuten. Wenn ich mal 70 bin, dann kann ich gar nicht. Dann werde ich in den Spuren gehen, die ich bisher jahrzehntelang gegangen bin. Deshalb, liebe Geschwister, fangen wir früh an, unsere ganze Lebenssubstanz in diesem Blickfeld zu sehen. Das war das erste Biss, war unsere irdische Lebensbegrenzung, bis er wieder zurückkehrt zur Erde. Das zweite war seine Treue bis ins Alter derselbe. Wir werden vielleicht 3, 4, 5 Punkte haben, mehr nicht. Das dritte Zeugnis finden wir in Matthäus 28, ist uns allen bekannt. Siehe, pass doch mal auf, Herr Twin, ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich bin um euch, ich bin in euch. Wie lange? Alle Tage, bei Nacht und bei Tag, in den schlaflosen Nächten der Einsamkeit und im Durcheinander des Tages. Ich bin bei euch, bis, eigentlich zum Abschluss, bis zum Ende der Welt, steht aber auch nicht da, bis zum Abschluss dieses gegenwärtigen Zeitlaufs. Hey, und was ist das doch für ein Zuspruch, ein Trost? Was ist das für eine garantievolle Verheißung? Keine Versicherungsanstalt kann hier mithalten, wenn unser baufälliges Haus einfällt und droht zusammenzubrechen. Nicht irgendeiner ist bei uns, sondern der Ich Bin. Der ewig Seihende, Yahweh ist mein Name, der Schöpfer, der Erlöser, der Träger und Vollender des Alls, trägt uns hindurch bis zum Ziel seiner Bestimmung. Das ist ein Wort des Zuspruchs, wenn nichts mehr geht. Wenn hinter dem Tunnel kein Ausgang mehr zu sehen ist. In jeder Situation darf uns dieses Biss auch ein fester Anker unserer aufgewühlten Seele sein. Verstehen wir? Unser Körper wird nicht neu. Wir tragen diesen vergänglichen Körper, der eigentlich den Todesbacillus mit unserer Zeugung und Geburt mitbekommen hat. Daraus können wir nicht. Dann haben wir eine Seele, die ist von Haus aus, vom Naturzustand an den Körper gebunden. Und jetzt kommt noch das Evangelium, was uns erneuert im Geist unseres Denksinnes. Jetzt ist und steht ein Prozess, wo die Seele lernen muss, sich von der Sichtbarkeit, auch der Körperlichkeit des Diesseits zu lösen und göttlich denken zu lernen. Der Denksinn ist ja ein Gebiet der Seele. Und die Erneuerung, die mit dem göttlichen Leben in uns hineingekommen ist, ist die Grundlage, dass auch unsere Seele, unser Denken, unser Fühlen, unser Empfinden nicht mehr so sehr nach der Sichtbarkeit ausgerichtet ist, sondern nach Drogen. Was sagt Paulus in Kolosser 3? Sinne trachtet nach dem, was droben ist, und das ist ein Gebiet der Seele, nicht mehr vordergründig, was auf Erden läuft. Denn wir sind gestorben. Sind wir es? Das hängt dem Ich zusammen. Ist unsere Seele dort eigentlich zu Ende gekommen? Oder ist sie ständig im Nörgeln, weil sie das nicht bekommt, was sie gern wünscht? Deshalb kann unser Herr sagen, wer seine Seele loslässt. Da steht bei uns zwar Leben dort, aber da steht Psyche dort. Wer seine Seele mit all dem loslässt, wer es kann, dass er sie abgibt an mich, der wird seine Seele ins Gottesleben hineinzeugen. Dann wird auf einmal meine Seele göttlich denken lernen. Denken lernen. Und nicht von all den Einflüssen des Tages und der Presse und der Medien hin und her geschoben werden. Aber das ist nun, muss ich ja jetzt noch anfügen, es geht eigentlich in den Dienst vom Mittwoch hinein, dieses Zeugnis in Matthäus 28, hat ja noch auch eine prophetische Weite. Und gerade für das in der Endzeit bedrängte Israel wird dieser Vers Ich bin bei euch alle Tage. Eine große Hoffnung sein, wenn wir bedenken, dass es eine Drangsal sein wird, wie sie nie von Anbeginn der Schöpfung gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Dann mögen Himmel und Erde vergehen und zusammenbrechen, aber seine Verheißungen, dass er sein Volk nicht verlassen wird, bleiben bestehen. Wenn alle Nationen nach der Entlösung der Juden, Berlin muss das ja wissen, 1942 in Wannsee, dort wurde sie beschlossen von uns Deutschen. Die Entlösung der Juden würden alle Nationen danach schreien und zu Hunderten, ja zu Hunderttausenden ausgelöscht werden. Der kommende Holocaust wird noch schrecklicher sein. Wenn sie wiederum gejagt werden, keiner will sie haben, dann wird den Gläubigen in Israel und außerhalb dieses Zeugnis lebendig und groß werden. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss dieses Äons. Das euch ist originell nicht für uns geschrieben, sondern für sein Volk ist es geschrieben. Hat man nicht in kurzer Zeit hier in Berlin auch geschrien, die Juden sind Schweine? Verstehen wir dorthin, dorthin, in diese Zeit, für diese Generation ist dieses Wort geschrieben. Natürlich auch das Vaterunser. Sie werden rufen, deine Königsherrschaft, du Messias, komme, komme herbei. Und dein täglich Brot, weil die Juden jeder Einkauf im Supermarkt und anderswo verwehrt werden wird. Unser Existenzminimum, lass uns heute geschenkt werden. Wer heute das Vaterunser um das tägliche Brot bittet und die Kühltruhen voll hat, soll lieber den Mund halten, wenn er das Gebet nicht verhöhnen will. So, das war das dritte, das vierte Biss, sein kostbares Biss. Paulus schreibt das als ein in Gefangener in Ketten, an einen Kriegsmann gekettet, schreibt er es. Und wie schreibt er? Liebe Gemeinde, fangt doch einmal an zu bitten und zu beten, dass ich aus dieser scheußlichen, stinkenden Situation herauskomme. Nein. Der schreibt, ich bin in guter Zuversicht. Wisst ihr, was zwischen diesen Worten und uns für eine Kluft gafft? Oft reden wir die allerfremdsten Sätze, haben überhaupt nichts auszuhalten und denken nur, unser privates, persönliches Leben ist etwas eingeschränkt, es funktioniert nicht so, wie wir das wünschen. Und da jammern wir und klagen und rufen die Fanny und die alles Mögliche an, die sollen für uns beten. Oft sind seelsorgerliche Gespräche nur die Folge eines ungekreuzigten Ichs, den persönlichen Weg nicht gehen zu wollen. Da sagt Paulus, ich bin in guter Zuversicht. Hältst du nicht aus? Ich bin voller Hoffnung. Ich habe das feste Vertrauen und bin davon auch überzeugt, dass der Herr, jetzt geht's von uns weg, dass der Herr, der in euch angefangen hat, das gute Werk einer Neuschöpfung, der wird es auch unter allen Umständen vollführen, zur Vollendung bringen. Bis. Ausgemalt? Bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist eines der schönsten und herrlichsten Verse im Neuen Testament. Gott lässt keine Arbeit halbfertig liegen. Was er anfängt, was er anfängt, das vollendet er auch und führt es wunderbar zum Ziel. Nichts, nichts, wirklich gar nichts wird da hinten bleiben. Alles bekommt den von ihm bestimmten Platz. Auch wir bleiben nicht elendiglich in unserem Winkel liegen, sondern werden meisterhaft meisterhaft, in sein Bild vollendet und werden eine Zierde der Christusherrlichkeit. Dann müsst ihr euch denken, diese gebrechliche Gestalt, ich mit eingeschlossen. Können wir uns mal im Alltag daran erinnern, was uns zugesagt ist? Sagt mal, wie wollen wir überhaupt durchkommen? Nicht nur von der Tradition, dass wir schön da sind und die Stühle besetzen. Nein, nein. Können wir uns daran erinnern, wenn der Christus einmal offenbar werden wird in Herrlichkeit, im Glanz Gottes, dann werden wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit offenbar. Kann das sein? Das kann nicht nur sein, sondern das wird so sein. Ich wünschte, dass wir die Beziehung des geschriebenen Wortes in unser Leben hineinnehmen können, hineinwechseln können. Keine Aktion kann uns über tiefe Krisen hinwegführen. Keine Aktion. Und mag sie noch so fromm ausgeschildert und überschrieben sein, nur die Kraft seines Evangeliums. Kein Unternehmer baut ein Haus, bevor er nicht die Kosten überschlägt. Auch über unser Unvermögen, unsere Mangelhaftigkeit, unser Fehlverhalten hinweg bringt er das zustande, was seinem Willen und Wohlgefallen entspricht. Wovon haben wir Mittwoch geredet? Jahweh hat alles nach seiner Absicht und zu seiner Absicht gemacht. Auch unser Leben. Und das, was da oft fragwürdig abläuft. Wenn wir wenigstens jeden Tag einmal unserem Herrn dafür danken könnten, dann würden wir viel gelöster, auch viel entspannter und entkrampfter die Alltagsmühle überstehen, der in euch angefangen hat. Hier wird etwas grundsätzlich, etwas ganz Bedeutsames ausgesagt, dass nämlich das Werk des Heiligen Geistes in seiner Gemeinde, das denken manche, von außen, wir müssen attraktiv werden. Von innen fängt der Herr an. Von innen nach außen geschieht. Bei Israel und den Völkern geht es anders. Das ist umgekehrt. Wenn ihr dies alles sehet, dann hebt bei euren Hintern raus. Dann wird euch die Erlösung und die Rettung geschenkt. Gerade in diesem Philipperbrief wird das von innen nach außen sehr deutlich vor Augen gestellt. Gott beginnt in uns mit einer neuen Schöpfung. Er zeugt über das Evangelium und über den Glauben oder das Vertrauen zu diesem Wort, das Einswerden mit diesem Evangelium in uns sein Gottesleben hinein. So ist es. Und da kann es manchmal nach außen ganz turbulent zugehen. Vor vielen Jahren kam ich mit einem jungen Mann, der wollte mich begleiten in Berlin. Eine Woche wollte er mit aushalten. Und da kam gerade von einem großen Kongress Willow Craig, Bill Heibel. Und als wir hier reinfuhren, da fielen ihm die Lappen runter. So ein primitiver Bau. Hier müsste doch mal was ganz anderes entstehen. Ja, vier Tage habe ich mit diesem Mann gerungen, dass er wieder normal wurde. Von innen nach außen. Aber dieses köstliche Leben ist auch für ihn so kostbar, für unseren Herrn. Und deshalb wird es versiegelt. Es muss versiegelt werden. Dieses neue Leben durchläuft einen Wachstums- und Reifeprozess. Und dieser Prozess der Umgestaltung, weg von uns und dem Ich, unserem Denksinn und unserer Lebensweise, von uns weg, von unten nach oben, wo er Christus ist, überdauert ein ganzes Leben. Paulus sagt, bis zum Tag Jesu Christi. Paulus war der festen Überzeugung, dass dieses Werk des neuen Lebens, was der Herr im Geist und durch sein Wort in uns gezeugt hat, auch drüben ankommt. Dass es nicht irgendwo auf der Strecke bleibt, sondern eine unbeschreibliche, nicht auszudenkende Vollendung erfährt. Bis zu dem Tag Jesu Christi. Unterstrichen, ausgemalt. Liebe Geschwister, hier geht es um die Substanz unseres Glaubenslebens. Wenn alle Stützen wanken und denkt ja nicht, die kommen. Wo wir beten und denken, unser Gott und Vater ist eingeschlafen. Dieses neue Werk von oben ist ja eigentlich der in uns wohnende Christus. Und jetzt frage ich, was ist das für ein Tag? Das ist die Zusammenfügung oder die Zusammenführung aller Leibesglieder zu Christus, dem Haupt, die noch leben und übrig bleiben und die Toten in Christo mit ihrer Sterblichkeit, dem verweslichen Körper. Und diese stehen zuerst da. Die kriegen und bekommen zuerst mit, dass der Herr die Rechte des Vaters verlassen hat. Die Toten in Christo zuerst. Und dann werden die, die noch übrig bleiben. Sollte es diese Generation betreffen, sitzen also hier einige. Ja, ob wir dabei sind, ist nicht so schlimm. Nein. Weshalb nicht? Weil Paulus sagt, wenn wir leben, was machen wir da? Dann leben wir dem Herrn. Ach. Und wenn wir sterben, dann sterben wir dem Herrn. Sagt Paulus, schlussfolgernd, also, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn in seinem Eigentum. So. Also, erst die Toten in Christo und dann die übrig gebliebenen. Die werden dann zusammen, in einem Augenblick, en atomo steht hier, von der Erde hinweggerückt hinauf zu ihm in die Luft. Dieses Ereignis sollte man gar nicht Wiederkunft nennen. Ich habe mich da verabschiedet. Denn in der Tat kommt der Herr auch nicht herunter. Nein, kommt nicht herunter. Auf die Erde. Sondern holt seine Leute hinauf. Deshalb lesen wir Epi Synagoge. Epi hinauf, Syn zusammen, Versammlung. Schön. Liebe Geschwister, wir werden hinauf versammelt. Zusammen versammelt, nicht irgendwo in einem luftleeren Winkel, sondern mit ihm zusammen. Liebe Geschwister, was ist das für eine Zukunft, für eine Hoffnung? Ist das aufregend? Für euch? Für mich jedes Mal. Jedes Mal. Er kommt nicht herunter, holt seine Leute hinauf. Ja. Die Hinaufversammlung der Leibesglieder aller Zeiten zu Christus. Nicht zu dem König, sondern dem Christushaupt entgegen. Es ist aber auch zugleich der Tag Jesu Christi, der Abschluss dieser Gemeinde und zugleich auch das Ende. Das Ende von dem Evangelium der Gnade und Herrlichkeit. Diesen lichtvollen, herrlichen Tag, den gibt es nur bei dem Apostel Paulus. Es war ein in Gott verborgen gehaltenes Geheimnis, was nie jemals vorher bekannt gemacht worden ist. Die anderen Apostel schreiben von dem Tag des Herrn und dem Tag Gottes. Diese Tage unterscheiden sich ganz gewaltig voneinander. Noch einmal zurück. Dieser Tag Jesu Christi ist sein Tag, wo er als Haupt seine Glieder als Gemeinde nach oben holt, verwandelt und entrückt. Wir sprechen nur indirekt von einer Wiederkunft, weil seine Herrlichkeitsgegenwart nur den Lufthimmel betrifft und nicht die Erde. Ja, und zum besseren Verständnis auf die sichtbare Wiederkunft auf dieser Erde des Herrn als Messias und König auf dem Ölberg wartet allein das zurückgekehrte und im Land der Väter wohnende Israel. Und zum größten Teil die messianisch gläubige Gemeinde dort. Denkt ihr auch so? Na, sieht nicht so aus. Ja, zurück zu dem Tag Jesu Christi. Noch ein köstlicher Hinweis. Und ein köstliches Biss. 1. Korinther 1, 4 bis 6. Schreibt der Apostel, ich danke meinem Gott. Das waren die ersten Briefe, die er der Gemeinde Korinth geschrieben hat. Die waren noch gar nicht alt im Glauben. Was hat er ihnen da geschrieben? Ich danke meinem Gott allezeit allenthalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben und geschenkt ist in Christo Jesu. Gnade Gottes kannst du nicht erwürgen, die wird geschenkt und gegeben. Dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie auch das Zeugnis des Christus unter euch bestätigt wurde, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt. Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ziel, an den Abschluss eures irdischen Laufes, dass ihr dann untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, ist das ein Freudentag, wo Christus seine Glieder für immer bei sich haben wird, wo alles irdisch Vergängliche, alles, was zeitlich und verweslich ist, die Unverweslichkeit und Herrlichkeit Gottes tragen wird. Können wir mal uns da hinein verlieren? Hat die Gemeinde überhaupt noch ein Organ, sich dafür ausrichten und ausbilden zu lassen, wofür sie eigentlich gedacht ist? Manchmal frage ich mich, können wir weglassen, will ich nicht. Tja, und nochmal zurück zu dem Tag Jesu Christi. Natürlich sollten die Entscheidungen unseres Lebens auf diesen Tag Jesu Christi hin ausgerichtet sein. Denn die Zeitspanne, die jeder bis zu diesem Tag Jesu Christi durchlebt, sagt er dann anschließend, die Zeitspanne soll nicht mit Fressen und Saufen, sondern mit Nüchternheit erbracht werden, damit wir imstande sind zu prüfen, was das Vorzüglichere ist, das wesentlich Seiende, was zuerst und vor allem zu geschehen hat, was in jedem Fall das Rechte ist, auf das ihr aufrichtige und anständige seid, wie vom Sonnenlicht geprüft, ohne Fehltritt, bis hinein in den Tag Jesu Christi. Das lesen wir ein paar Verse später im gleichen Kapitel, im Philipperbrief. Wenn wir nun einmal bei dieser Betrachtung sind, noch ein paar Minuten, über einen anderen Text, 1. Korinther 4, 5. So richtet und urteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Ratschlüsse der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Liebe Geschwister, wenn die Gemeinde von gestern und heute noch mehr diese ermahnenden Worte beherzigt hätte und wir selber nicht auch so den Stab leichtfertig über den anderen brechen würden, gäbe es nicht so viele entmutigte und frustrierte Kinder Gottes. Denn die Atmosphäre einer Gemeinde wird zutiefst davon bestimmt, was der Einzelne über den anderen denkt und redet. Auch wenn wir oft kein einziges Wort über die Lippen bringen, ist unsere negative Einstellung und die Gesinnung dem anderen gegenüber ein Tiefschlag der Verletzung, der, wenn es davon keine Reinigung gibt, eine ganze Gemeinde zerrütten und zerstören kann. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Umgedreht ist wohlwollendes Denken und Reden über den anderen eine göttliche Ausstrahle, die wiederum eine ganze Gemeinde durchdringen und beleben kann. Wir haben hier eine Menge Energie in der Hand, die für das Leben oder die Erstarrung in einer Gemeinde verwendet werden kann. Natürlich lässt sich in einem kleinen Hauskreis besser leben, ungekreuzigter leben. Die kleinen Kreise, die durchaus Gott gewollt sind, hängen oft mit der jeweiligen Leiterperson zusammen. Es gibt wenig Hauskreise, die älter als 20 Jahre sind, und auf diesem Sektor findet oft ein regelrechtes Kommen und Gehen statt, weil man dort ganz unverbindlich leben kann. Und wir müssen uns immer wieder eingestehen, dass wir selber und auch die Gemeinde, in der wir freiwillig eingebunden sind, kein perfektes und vollkommenes Szenario sind. Vielmehr ein Existierplatz, eine Schaubühne unserer fleischlichen und unerlösten Natur. Wer sich und die Sündenmöglichkeit in seinem Herzen nicht erkennt, der wird früher oder später diesen zweifelhaften Haufen, Gemeinde genannt, wieder verlassen. Und das wollen wir uns auch eingestehen, dass es keinen besseren Platz gibt, wo wir mit unserem Ich tief am tiefsten und am gründlichsten das Sterben lernen, als auf der Plattform der Gemeinde. Hier zerbrechen wir und werden erschüttert, dass man auf und davonlaufen könnte. Ich trete diesen Glaubensweg nicht erst seit heute und gestern, sondern bin über 62 Jahre darauf gestellt. Der Großvater meiner Frau, Annemarie im Dorf Chemnitz, hat etwa 1916 die Gemeinde gegründet und auch in eigener Verantwortung etwas später auf seinem Grundstück die Kapelle errichten lassen. Am Ende seines Lebens und auch schon zuvor habe er oft gesagt, wenn ich könnte, würde ich die Kapelle wegtragen lassen. Daraus spricht doch eine Menge Enttäuschung, oder? Ich freue mich, dass Leute 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre ausgehalten haben, sind nicht davongelaufen. Da passt ein Ds nicht und da gehen wir dorthin und da passt wieder nicht. Wir möchten uns Mut machen. Halten wir den anderen mit seinem Dünkel, mit seinem Hochmut, seiner Angeberei, seinen Launen und schlimmen Angewohnheiten aus. Weshalb? Weil Christus uns als Mensch der Sünde, der zu nichts Guten fähig ist, ausgehalten hat. Liebe Leute, wie reagieren wir denn, wenn uns Menschen ganz übel in die Pfanne hauen und verletzen? Wie reagieren wir denn? Suchen wir uns zu rechtfertigen und die Dinge richtig zu stellen? Oder können wir uns auch mal übervorteilen lassen? Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass der andere uns gar nicht schlechter machen kann, wie wir im Eigentlichen sind. Ich weiß, sagt Paulus, was wusste er, dass in meinem Fleische nicht viel Gutes wohnt. Nein, keiner empört sich. Nicht viel, nichts. Nichts. Gar nichts. Eine gläubige, vornehme Dame bekennt vor einem Seelsorger sehr reuevoll und demütig, dass sie ein großer Sünder sei. Der Seelsorger antwortete, das weiß ich schon lange. Ich habe das nämlich heute Morgen von Ihnen gelesen. Da sprang die Dame empor, brüllte: Wer hat das über mich ausgesagt? Wissen wir? Kennen wir das Bild? Schön demütig, unten durch, und doch sind wir ein Rebell geblieben. Wir können den anderen nicht ins Herz hineinschauen. Das kann allein der Herr. Er wird die verborgenen Beweggründe und Entschlüsse des Herzens offenbar machen. Warum dies und jenes geschah, und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Natürlich steht das auch im Zusammenhang. Zwei Verse vorher sagt Paulus noch einmal und erinnert daran, was ihnen eigentlich zugedacht ist, dass sie Diener Christi über die Geheimnisse Gottes sind. Also hier stellt Paulus die Gemeinde und jeden Einzelnen nicht nur heraus, sondern hebt diese Leute weit über alle Fürstlichkeit, über alle Obrigkeiten und Glanzgestalten der Himmelswelt, über diese Geheimnisse gesetzt. Ja, nie ist es einem einzigen solcher Engelgewalten und geistlichen Majestäten gegeben worden, einen Blick in das Herz Gottes zu bekommen, als einer solchen kleinen Schar von Auserwählten. Sie sind Geheimnisträger und Verwalter über die innersten Gedanken und Absichten des Allerhöchsten. Auf einen solchen gewaltigen Hintergrund sollten wir uns doch in einer Gemeinde begegnen können. Vor uns Majestäten, hinter uns auch Majestät, neben uns auch Majestät, die der Vater im Blickfeld hat und das unsere Bestimmung ist. Ich sage noch einmal, auf diesem Hintergrund sollten wir doch uns begegnen und in der Gemeinschaft der Heiligen leben können. Der Herr ist treu und ermutige uns dazu. Machen wir Schluss. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein geschriebenes und in unser Herz hineingeoffenbartes Wort. Wir danken dir auch für dein gesprochenes Ja und die Einsicht, es verstehen zu können. Du hast dich so klar und eindeutig über uns ausgesprochen und die Zusage gemacht, dass wir durch deine Gnade und deine Güte gehalten und getragen werden, bis du uns am Ziel gebracht und vollendet haben wirst. Du Gott aller Treue, wir schenken dir unser ganzes Vertrauen und wissen, dass du dann über unser Bitten und Verstehen hinaus zu tun vermagst. Lass uns auch an diesem Tag unter deinem Schutz und dem Vermächtnis deiner Liebe unseren Weg gehen. Du bist treu. Amen.